ARD. SWR Kultur. Forum.
Kampf um Chips und seltene Erden entscheidet China über unsere Zukunft. Am Mikrofon Gregor Papsch. Ob Mikrochips für die Autoindustrie oder begehrte Rohstoffe, im globalen Handelskrieg spielt China seine Macht gerade brutal aus. Erst die Ausfuhrbeschränkungen für seltene Erden, dann der Lieferstopp von Mikrochips. Das sorgt bei der deutschen Industrie für Panik, denn ohne seltene Erden lassen sich weder Smartphones noch Computer bauen, eigentlich kaum irgendein technisches Produkt. Und ohne den begehrten Chip des Unternehmens Nexperia keine Autos. Die Abhängigkeit von China ist lange bekannt. Jetzt zeigt sie sich in ihrer ganzen Dimension. Hat China uns in der Hand? Was heißt das für unsere Wirtschaft, unseren Wohlstand, unser Leben? Oder gibt es immer noch Wege heraus aus der Abhängigkeit? Darüber wollen wir sprechen in diesem Forum. Mit dabei ist Sonja Alvarez. Sie ist Chefkorrespondentin in New York beim Magazin Wirtschaftswoche. Bei uns ist auch Michael Rekord, er ist Rohstoffexperte bei der NGO Power Shift in Berlin. Und ich begrüße Wolfgang Weber, CEO beim Verband der Elektro- und Digitalindustrie, kurz ZVEI, in Frankfurt am Main und in Berlin. Herr Weber, die deutsche Industrie wird gerade so richtig kalt erwischt. Die Wahrheit ist, wir sind China ausgeliefert. So hat es eine deutsche Topmanagerin, die in China arbeitet, der FAZ gerade gesagt. Hat sie recht?
China hat tatsächlich in den letzten Jahren sehr konsequent Industrie- und Handelspolitik miteinander kombiniert, um die eigene Industrie voranzubringen, während wir vielleicht hier und dort zu naiv waren. Also insofern gab es jetzt ein paar Weckrufe, Chipkrise, Rohstoffe, seltene Erden, aber das ist nicht Gott gegeben und wir haben durchaus die Möglichkeit, auch uns wieder stärker unabhängig zu machen, resilienter aufzustellen und hoffentlich haben alle die Weckrufe verstanden.
Das klingt ja einigermaßen optimistisch, Herr Weber. Man hat trotzdem seit einigen Wochen ja das Gefühl, die Zeit der Sticheleien ist vorbei. Die gab es ja in der Vergangenheit schon häufiger. Jetzt geht's richtig zur Sache. Worauf stellen Sie sich ein? Werden Produktionsstopps künftig die Regel, wenn China es will?
Also kurzfristig, glaube ich, muss man die einzelnen Krisen voneinander differenzieren und einzelne Lösungen dafür finden. Da kommen wir sicherlich im Laufe des Gesprächs nochmal dazu. Mhm. Zum Beispiel ist die Chipkrise jetzt mit Nexperia eine völlig andere Situation als bei den Rohstoffen rund um die seltenen Erden. Aber mittelfristig bis langfristig geht es eben darum, dass die deutsche europäische Industrie mit der europäischen Politik gemeinsam Wege findet, wie man sich eben hier resilienter aufstellt, neue Minen aufsucht, andere Partner findet, neben China einfach sich weniger naiv aufstellt. Das kostet aber sicherlich ein paar Jahre, Recycling zu intensivieren, aber auch kurzfristig gibt es auch, glaube ich, schon gewisse Lösungen.
Frau Alvarez, ausgeliefert, erpresst, machtlos, China auf dem Weg zur Weltherrschaft, davon lese ich jetzt überall. Das klingt düster, ja, dystopisch fast. Wird die deutsche Wirtschaft bald fremdgesteuert aus Peking? Wie ist Ihre Meinung?
Ja, das passiert tatsächlich schon. Sie umschreiben das ja noch, ja, schon fast nett, wenn Sie sagen, China hat uns in der Hand. China hat Deutschland tatsächlich im Würgegriff. Und das haben wir ganz aktuell gesehen, dass Peking innerhalb nur, ja, weniger Tage die Bänder stillstehen lassen kann in Deutschland. Im Fall von Nexperia, bei dem wichtigsten deutschen Konzern Volkswagen wurden Krisensitzungen einberufen. Jetzt gibt es eine Lösung, die vielleicht noch ein paar Tage, ja, Verzögerung bietet. Aber die Lage ist sehr dramatisch und die Bänder stehen eben nicht nur still, deshalb, weil wir wie vor ein paar Jahren eine Pandemie gehabt haben und, ja, Lieferketten unterbrochen worden sind, sondern aus politischem Kalkül. Deutschland gerät zunehmend zwischen die Fronten, weil China und die USA eben einen großen, ja, Streit haben. Das wirkt sich auf diese Nexperia-Krise aus. Insofern ist die Lage für die Exportnation eben wie für die Industrienation Deutschland schon sehr schwierig.
Deswegen ja auch ein Krisengipfel nach dem anderen. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat am Wochenende Pläne angekündigt, unabhängiger von China zu werden. Sie hat ja schon vor Jahren den schönen Begriff De-Risking geprägt. Passiert ist bisher aber eigentlich nichts, ne? Ist es einfach zu bequem, immer weiter auf China zu vertrauen?
Ja, es ist zu bequem und es ist ja auch aus Sicht der Wirtschaft durchaus nachvollziehbar, dass man dort so lange wie möglich die Gewinne mitnehmen will. Aber das funktioniert eben nicht, wenn man einerseits weiterhin dort ja gute Geschäfte machen möchte und dann andererseits aber, ja, sich zunehmend dadurch auch in die Abhängigkeit begibt. Deswegen ist es schon richtig, wenn Herr Weber sagt, wir haben einige Weckrufe gehört. Allerdings haben wir auch immer wieder auf die Schlummertaste gedrückt und uns dann doch wieder es zu bequem gemacht. Insofern muss jetzt wirklich gehandelt werden.
Herr Reckroth, wenn der Begriff Zeitenwende angebracht ist, dann hier und jetzt, hat die Welt gerade kommentiert. Und zwar nicht zum Guten für Europa. Sehen Sie das ähnlich oder gibt es trotzdem auch Anlass zur Hoffnung?
Wir sehen vor allen Dingen, dass sich eine Diskussion wiederholt, die wir schon 2010 hatten. Damals hat die Welt auch getitelt, Merkel will Rohstoffe für Deutschland sichern. Die Wirtschaftswoche hat über China geschrieben, Rohstoffe, die neuen Herren der Welt. Und auch damals ging es um seltene Erden. Wir hatten die Diskussion schon. Wir sehen im Grunde auch ähnliche Lösungen von der Industrie. Neue Minen, Handelsabkommen, Rohstoffpartnerschaften etc. Ich glaube, was wir damals versäumt haben, stärker zu gucken, für was brauchen eigentlich die seltenen Erden und wie bekommen wir sie aus den Dingen, die wir brauchen, auch wieder raus, um Recycling- und Kreislaufkapazitäten aufzubauen.
Jetzt ist es so, wir haben ja unseren Wohlstand ein Stück weit auf die Abhängigkeit von China aufgebaut. Wir haben uns daran gewöhnt, dass wir kriegen, was wir wollen. Was heißt das für uns alle, wenn darauf kein Verlass mehr ist?
Naja, ich glaube, das heißt für uns, dass wir uns auf eine Zeitenwende einstellen müssen. Ich glaube, wir haben sehr lange ökologische, soziale Risiken ausgelagert, sehr lange nach China. China ist im Grunde auch um 2010 angefangen, den eigenen Seltenerdensektor zu restrukturieren, zu rekonsolidieren und hat in den letzten Jahren auch viele seltene Erden ausgelagert, den Abbau zum Beispiel nach Myanmar, will es auslagern nach Laos. Und wir sehen so eine weitere Verlagerung, während China gleichzeitig die Kontrolle über diese Lieferketten behält.
Okay, dann lassen Sie uns das gemeinsam analysieren. Bis vergangene Woche ging es um seltene Erden. Dann kam eben der Ausfuhrstopp von Mikrochips des Herstellers Nexperia dazu. Beides hat die Industrie im wahrsten Sinne in eine Art Schockstarre versetzt. Herr Weber, was bedeutet das konkret eigentlich für Ihre Branche, die Elektro- und Digitalindustrie? Wie sehr sind Sie auf chinesische Lieferungen angewiesen?
Also in unserer Branche haben wir sowohl, wenn ich jetzt an die Chips, auf die Chips schaue, sowohl die Hersteller als auch die Kunden. Insofern gucken wir da auf beide Seiten. Und jetzt ist in dem Fall von Nexperia die Situation ja eine etwas besondere. Die Halbleiterproduktion findet ja weiterhin statt in Europa. Was nicht stattfindet, ist die sogenannte Backend-Fertigung, also die sogenannte Packaging, was am Schritt nach der Chipproduktion kommt. Das findet in China statt. Und da hat jetzt eben China den Deckel draufgelegt.
Nennen Sie doch mal ein paar Produkte gerade, die davon betroffen sind, ganz konkret.
Ja, also bekannt ist die Automobilindustrie, also das Auslösen eines Airbags, das Senken oder Heben eines Fensters im Auto. Also überall dort, wo Sie Ströme steuern, sogenannte Leistungselektronik, finden Sie eben auch diese Nexperia-Chips. In einem Auto sind einige hundert verbaut. Und deswegen drohen da Engpässe, wenn jetzt tatsächlich China diese Backend-Fertigung, die Produkte aus dieser zweit nachgelagerten Produktion nicht mehr wieder zurück nach Europa lässt. Und das Gleiche gilt aber auch dann in der Verteidigungsindustrie. Auch dort haben wir jetzt bestimmte Sorgen um Engpässe. Das geht bis hin zu Haushaltsgeräten. Also die Bandbreite ist tatsächlich potenziell groß.
Und China spielt diese Karte sozusagen genüsslich aus, Frau Alvarez. Ne? Heute und morgen wollte der Bundesaußenminister Johann Wadephul eigentlich in China sein, um dort zu verhandeln, vorrangig in Sachen Halbleiter und seltene Erden. Das Außenministerium hat die Reise abgesagt. Offenbar wurden ihm nicht viele Gespräche angeboten. Was hat das zu bedeuten? Rangiert Deutschland für China da derzeit unter ferner Liefen?
Ja, das ist schon eine große diplomatische Krise, die da am Freitag ja bekannt geworden ist. Der Außenminister wollte gestern eigentlich schon abfliegen und dann heute und morgen Gespräche in Peking führen. Er hat nicht hinreichend Termine, so formuliert es das Außenministerium, gesagt bekommen. Man muss sagen, China zeigt Deutschland die kalte Schulter. China hatte kein Interesse daran, jetzt mit Herrn Wadephul über diese Themen zu sprechen, die eben für den Wirtschaftsstandort so entscheidend ist. Und das Interessante ist, er hätte nämlich eigentlich eine Wirtschaftsdelegation dabei gehabt. Das ist für einen Außenminister eher ungewöhnlich. Normalerweise reist die Wirtschaft bei Reisen des Kanzlers mit oder beim Wirtschaftsminister, bei der Wirtschaftsministerin. Aber die Hoffnung darauf, die Beziehungen zu China zu verbessern, sind eben so groß in der Wirtschaft und der Druck so dringend, dass sie jetzt eben mit dem Außenminister mitfliegen wollten. Aber die Reise ist geplatzt und das kann durchaus noch fatale Folgen haben, weil ja Herr Wadephul hatte gehofft, dass er da verhandeln kann in Sachen Nexperia oder in Sachen seltene Erden, kritische Rohstoffe. Das ist jetzt aber nicht mehr möglich. Stattdessen fliegt er jetzt heute nach Brüssel. Das ist ein ganz interessantes Zeichen. Da trifft er dann Frau von der Leyen, Frau Kallas und auch den Handelskommissar Šefčovič, um über die dramatische Lage aktuell zu sprechen. Das ist sicherlich eine ganz gute Alternativreise.
Herr Rekord, ich habe Sie vorhin so verstanden, Sie sind nicht überrascht darüber, was wir jetzt gerade erleben. Sie kritisieren ja seit Jahren, dass Europa schlichtweg verschlafen hat, sich der Marktmacht China entgegenzustellen. Muss ich das auch die Industrie vorwerfen lassen oder ist das eine rein politische Sache?
Ich glaube, das müssen sich alle Seiten vorwerfen lassen. Wenn man sich anguckt, dann hat China seit 40 Jahren, seit 4 Jahrzehnten einen klaren Plan, den Rohstoffabbau, die Weiterverarbeitung und zum späteren Zeitpunkt auch gewisse Zukunftstechnologien zu kontrollieren. Und wir sehen, dass sie sehr erfolgreich dabei waren im Bereich Solar, Windkraft, Batterien. Und im Grunde auch im Bereich Chips, das ist das Einzige, wo sie noch nicht so erfolgreich sind, auch nachholenden Bedarf haben. Und seit 40 Jahren oder spätestens seit der Rohstoffstrategie von vor 15 Jahren der Bundesrepublik haben wir wenig getan, um Recyclingkapazitäten aufzubauen, um auch Bedarfe zu prüfen, weil, das hat auch Frau Alvarez vorhin sehr schön gesagt, es war sehr bequem für die deutsche Industrie, zu günstigen Preisen auf dem globalen Weltmarkt zu agieren. Und man hat im Grunde diesen Flaschenhals China bewusst ignoriert.
Ich glaube, da sind wir uns dann alle einig, was China anbelangt. Herr Rekord, ich würde nur ein bisschen ergänzen zum Thema Recycling. Was kann Recycling bringen? Wir sind momentan dabei, eine neue Energiewelt aufzubauen in Deutschland, Europa. Wir wollen oder müssen einen Großteil der Gesellschaft elektrifizieren. Wir müssen die Erneuerbaren ausbauen. Wir müssen die Ladeinfrastruktur ausbauen. Und wir brauchen eben mehrere große Mengen an Batterien, um, ich sag mal, mehrere Millionen Elektroautos mit Batterien zu versorgen. Wir brauchen Großspeicher, um die Nächte zu überwinden. Dafür brauchen wir momentan Rohstoffe. Wir können die eines Tages und sollten und werden die sicherlich auch alle recyceln. Für die nächsten 10, 15 Jahre werden wir aber tatsächlich einen weiter massiv steigenden Rohstoffbedarf haben. Und ich glaube, es ist auch gut so, denn am Ende steht eine Situation, in der wir dann unsere Energieversorgung deutlich klimafreundlicher ausgestalten können und eben auch deutlich effizienter. Aber für einige Jahre werden wir weiter Rohstoffe massiv brauchen in Europa, übrigens auch den Rest der Welt. Insofern ist das Recycling, kann man jetzt mit vorbereiten, aber momentan heute noch keine Lösung.
Ganz kurz nachgefragt, Herr Weber, muss sich die Industrie auch ein Stück weit selbst vorwerfen lassen, sehenden Auges sozusagen in die Abhängigkeit gerannt zu sein? Fassen Sie sich da auch ein bisschen an die eigene Nase?
Ja, ist eine gute Frage. Herr Papsch, ich glaube tatsächlich, dass die Industrie da auch einen Teil der Situation mit begründet hat. 2010 erinnere ich mich auch noch gut an den ersten Weckruf um die seltenen Erden. Da gab es damals wirklich Bemühungen in der Bundesregierung mit einer Initiative der Wirtschaft, dort so eine eigene Rohstoffsicherung aufzubauen. Und nachdem China den Weltmarkt wieder geöffnet hat oder die eigenen Schleusen wieder geöffnet hat für den Weltmarkt, ist das alles relativ schnell dann in Vergessenheit geraten. Also insofern ja, auch die Industrie hat natürlich eine Rolle hier mitzuspielen, gemeinsam mit der Politik und der Gesellschaft.
Ja, aber der Fall zeigt dann ja, dass dann offenbar wieder die Haltung da war, ach, vielleicht wird hier doch wieder alles gut. Aber nein, das ist eben nicht der Fall. Die Bundesregierung, die vorherige, die Ampel, hat ja eine China-Strategie aufgesetzt erstmals. Und dort wurde das ja schon beschrieben, dass China eben nicht mehr nur Partner und Wettbewerber ist, sondern eben auch zunehmend systemischer Rivale. Das heißt eben, dass die Demokratie ausgespielt wird in dem Fall, dass Peking sehr gezielt steuern kann, wie die Wirtschaft sich hier entwickeln kann. Man kann ja weiter versuchen, Geschäfte in China zu machen. Das heißt ja aber nicht, dass man die Vorsorge hier am Standort Deutschland vernachlässigen darf. Und das ist eben passiert, auch auf politischer Ebene. Erst im vergangenen Jahr hat die Bundesregierung, damals noch die Ampel, angefangen, einen sogenannten Rohstofffonds aufzusetzen, der mit 1 Milliarde ausgestattet ist, um die Wirtschaft dabei zu unterstützen, in Rohstoffprojekte zu investieren. Jetzt ist ein Jahr seither vergangen und es ist bisher kein einziges Projekt genehmigt worden, weil dieser Prozess eben sehr bürokratisch aufgesetzt ist und gar nicht zu dem passt, was die Wirtschaft eigentlich möchte oder braucht. Denn Projekte werden erst ab einem Volumen von 50 Millionen Euro gefördert, bis zu 150 Millionen. Aber viele wollen vielleicht erstmal schauen, welches Projekt könnte denn überhaupt für mich funktionieren und wollen kleinvolumiger einsteigen. Das ist aber nicht möglich. Derzeit sind 40 Projekte in der Prüfung in diesem Rohstofffonds. Und die Frage ist, ob eben bis Ende des Jahres überhaupt ein Projekt genehmigt werden könnte. Das zeigt eben, dass wir sehr langsam und behäbig unterwegs sind in einer Lage, die eigentlich ja ein sehr schnelles Handeln erfordert.
Ich glaube, das sind nochmal zwei Dinge, die man nochmal ergänzen müsste. Das eine ist, dass ich Herrn Weber recht gebe. Wir werden in Zukunft mehr Rohstoffe aus Recycling haben, aber wir müssten im Grunde jetzt schon Vorbereitungen treffen. Wenn wir uns zum Beispiel die Windkraft angucken, seltene Erden sind vor allen Dingen in den Turbinen drin, die offshore genutzt werden. Diese Offshore-Turbinen werden in den nächsten 5 bis 15 Jahren alle erneuert werden müssen. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt Hafenkapazitäten bereitstellen, um diese Turbinen zu lagern und dann auch Recyclingkapazitäten aufbauen, um die seltenen Erden wieder zurückzugewinnen und nicht downzucyclen. Aktuell geht das aus der Windturbine geht's ins E-Bike und von E-Bike geht es dann nur noch in einen Magneten, der eine Stahlleiter festhält im Inneren eines Windkrafts. Das heißt, wir verlieren diese Rohstoffe zwar nicht komplett, aber wir verlieren sie eigentlich für die aktuelle Nutzung. Und da fehlt es gerade an politischem und auch industriellem Engagement. Und dann vielleicht nur ein Satz zum Rohstofffonds. Auch das, wir sehen, dass Europa und Deutschland da aktiver wird. Und gleichzeitig sind die Volumen eigentlich auch sehr gering. Wenn wir uns angucken, dass im Nahen Osten gerade Staaten für 4-5 Milliarden Euro ganze Bergwerke kaufen. Dass wir eigentlich in Europa auch gar keine Bergbauindustrie mehr haben, die im Außenbereich außerhalb der EU Abbau betreibt, ist im Grunde Europa ja ein bisschen, steht jetzt vor der Herausforderung, dass man jahrelang Sachen vernachlässigt hat, die man jetzt nicht ad hoc so schnell nachholen kann.
Wir werden nachher noch ausführlich über Recycling und langfristige Strategien natürlich sprechen. Aber jetzt haben wir ja erstmal kurzfristig gesehen, eine spannende Woche vor uns. Alle Augen richten sich auf den Donnerstag. Da wollen sich die Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping beim APEC-Gipfel in Südkorea treffen. Trump hebt schon in seiner Art den Daumen, stellt einen Deal in Aussicht. Gibt's, Herr Weber, danach das große Aufatmen? Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Was erwarten Sie, was hoffen Sie?
Also, wenn ich auf diesen Gipfel schaue, dann hätte ich eher die Sorge, dass, wenn es zwischen den beiden gut läuft, es dann zwischen den beiden gut läuft, aber nicht unbedingt für Europa. Die beiden sind ja durchaus bekannt dafür, dass sie aufeinander reagieren und hart verhandeln und vieles, was in den letzten Wochen, Monaten entstanden ist, auch die neuen Export- und Verfolgungsrestriktionen rund um seltene Erden ist ja in Europa zwischen das Raster gefallen, in der Eskalation zwischen den beiden. Also insofern, ich glaube, was wir da verfolgen können, ist, dass man eben hart verhandeln muss, dass man auch immer ein Faustpfand in der Charge haben muss. Wir müssen eben auch in Europa bei bestimmten Technologien so stark, so gut sein, dass sowohl die USA als auch China daran Interesse haben, mit uns weiter zu verhandeln. Beispiel aus der eigenen Branche ist Firmen rund um die Halbleiterhersteller, wo Gott sei Dank Europa weitgehend zurzeit alleine die Technologien zur Verfügung stellen kann, mit dem sehr moderne Chips produziert werden können. Und davon brauchen wir mehr in Verhandlungen sowohl mit den USA als auch mit China.
Mit Blick nochmal auf den Donnerstag, Frau Alvarez. Ne? Sie hatten es vorhin, glaube ich, gesagt, Europa wird zerrieben im Konflikt der beiden Weltmächte, China und USA. Wie gucken Sie auf den Donnerstag?
Ja, Deutschland und Europa sollten tatsächlich mit Sorge auf den Donnerstag blicken. Es gibt auch in der Bundesregierung Sorge, dass diese Lösung, die da zwischen den beiden Großmächten getroffen wird, am Ende dann zulasten Europas ausfällt. Und das ist tatsächlich auch schon passiert, wenn wir uns einmal auf die Lieferungen und in die USA und nach China schauen. In den ersten 8 Monaten sehen wir das schon ganz aus schwarz auf weiß in den Zahlen. Da sind nämlich die Exporte in die USA um 7,4% eingebrochen aufgrund des Zollregimes von Donald Trump. Nach China sind sie aber sogar um 13,5% eingebrochen. Das sind erhebliche Rückgänge, die da zu verzeichnen sind. Und das liegt daran, dass China ganz gezielt sich auch selbst abgekoppelt hat von Europa. In vielen Technologien inzwischen mindestens auf Augenhöhe teilweise ja schon uns überholt hat. Und wir zunehmend als Exporteur weniger gefragt sind. Deswegen hat Herr Weber durchaus recht. Wir haben immer noch Produkte, die in China gebraucht werden. Aber China stellt sich zunehmend technologisch eigenständiger und souveräner auf. Und diese Nexperia-Krise zeigt jetzt ja auch, wie wenig technologisch souverän Europa inzwischen geworden ist. Denn die niederländische Regierung hat in dem Fall ja auch auf Druck der Amerikaner gehandelt. Deshalb wurde die Führung ausgetauscht, woraufhin dann wiederum China als Mutterkonzern mit dem Exportstopp reagiert hat. Europa ist da absolut zwischen den Fronten und ja, verliert zunehmend an Gewicht, um selber dann Druck ausüben zu können.
Vielleicht darf ich da kurz ergänzen und ich gebe Ihnen da völlig recht, Frau Alvarez. Da spielt China wirklich sehr, sehr geschickt. Ich würde vielleicht eine Zahl mal reinbringen, die weniger bekannt ist. Was bekannt ist, ist Bereich Chips. Das Ziel der Europäer, das bei dem EU-Chips Act vor ein paar Jahren ausgegeben wurde, dass Europa auf 20% der globalen Chipproduktion kommen möchte. Wir sind momentan bei 8%. Eine Zahl, die weniger bekannt ist, ist für die Leiterplatten. Leiterplatten sind diese grünen Platten, auf denen nachher dann diese verschiedenen elektronischen Bauelemente aufgebracht werden. Bei den Leiterplatten hat Europa noch einen Anteil an der Weltproduktion von 2%. Das heißt, wir sind dort faktisch komplett abhängig von tatsächlich China. Jetzt werden viele sagen, das ist vielleicht nicht die aller top modernste, wichtigste Branche. Aber wenn dort auch China Schluss macht, werden wir in massive Schwierigkeiten bekommen. Wir können nicht mehr die elektronischen Bauteile bestücken. Und viele Unternehmen, Gott sei Dank, bestücken auch tatsächlich noch, machen diese Elektronikfertigung in Europa. Aber die Leiterplatten, die eben nicht mehr. Also insofern gibt es tatsächlich immer wieder die Notwendigkeit, sich anzuschauen, wo haben wir Abhängigkeiten und wo muss tatsächlich Europa auch wieder in Produktion, Industrieproduktion einsteigen.
Hier ist das Forum bei SWR Kultur mit Gregor Papsch am Mikrofon und wir reden über den Kampf um Chips und seltene Erden. Entscheidet China über unsere Zukunft? Mit Wolfgang Weber, der eben gesprochen hat vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie in Deutschland, mit Sonja Alvarez vom Magazin Wirtschaftswoche und mit Michael Rekord von der NGO Power Shift in Berlin. Der Lieferstopp bei Nexperia Microchips hat gezeigt, wie anfällig in Krisenzeiten die globalen Lieferketten sind. Noch komplexer ist ja der Streit um eben diese sogenannten seltenen Erdenmetalle, die in fast jedem technischen Gerät stecken, in Computern, in Smartphones, in Autobatterien, Windrädern und Solarpanels, aber auch in Panzern und Drohnen. Da ist China der mit Abstand größte Zulieferer und dreht im Westen gerade den Hahn zu, beziehungsweise drosselt die Ausfuhr. Und jetzt, Frau Alvarez, hat die chinesische Regierung ja noch dazu ein neues Lizenzverfahren für den Handel mit seltenen Erden eingeführt, mit dem sie den Handel noch mehr kontrollieren kann. Und das betrifft offenbar auch Regelungen hinsichtlich ihrer Verarbeitung und Weiterverkauf von Produkten, in denen diese Erden eingebaut sind. Was plant China mit diesem Lizenzverfahren?
Ja, China nutzt dieses Lizenzverfahren ganz gezielt als Waffe. Also China schaut, wem gibt es welche Rohstoffe und davon hängt dann wiederum ab, was kann dann in dem jeweiligen Land produziert werden. Und das heißt für Deutschland, dass nicht nur ja, die Technologien im zivilen Bereich, also beispielsweise auch in der Automobilindustrie betroffen sind, sondern es ist auch als ganz gezielter Angriff auf die Wiederaufrüstung zu verstehen, die China da vornimmt. Und um das mal zu verdeutlichen, am Beispiel des Metalls Germanium, das ist ein Rohstoff, der für die Wärmebildtechnik genutzt werden kann. Das ist nicht, braucht man im zivilen Bereich, braucht man aber auch im militärischen Bereich. Und da entscheidet China eben, dass wir davon möglichst langsam etwas bekommen sollen. Offiziell liegt die Bearbeitungsdauer bei den Exportgenehmigungen da bei 45 Arbeitstagen. Aber in der Praxis zeigt sich, dass China das eben deutlich länger hinzieht und behält, das Ganze zu beschränken.
Ja, in der Tat, Frau Alvarez hat es gut zusammengefasst. Das ist ein geschicktes Instrument für China, um einerseits den Druck aufrechtzuhalten, sich dieses Faustpfand für Verhandlungen zu sichern und zeitgleich Informationen zu sammeln über die verschiedenen Wertschöpfungs- und Lieferketten in dieser Welt. Und es ist zu befürchten, dass China das alles sammeln wird um dann eben in einer weiteren Schleife in ein paar Jahren das dann noch geschickter zu steuern. Also insofern tatsächlich ein Thema, was politisch gelöst werden muss. Deswegen müssen nicht nur die USA mit China ernsthafte Verhandlungen führen, sondern eben auch Europa. Und Europa hat das in den letzten Jahren immer zu soft getan, aus Sorge vor dem großen Markt, der natürlich für die europäische Industrie weiter relevant ist. Es darf aber nicht so weit gehen, dass tatsächlich dann man sich in Abhängigkeit von China begibt. Das ist ein Fehler.
Ich möchte noch mal kurz beim Germanium bleiben und noch mal erklären, wie das als Waffe genutzt wird. Also China hat im September bei den Exporten die Exporte zurückgefahren um 55%. Also das ist schon ein erheblicher Rückgang. Und 523 Kilogramm haben insgesamt das Land verlassen vom Germanium. Und wer hat den Löwenanteil bekommen? Das ist keine Überraschung. Russland hat ihn bekommen mit 362 Kilogramm. Wir wissen, China und Russland sind sehr gut miteinander befreundet. Xi und Putin bezeichnen sich ja gegenseitig als beste Freunde. Insofern ja, ist das dann auch keine Überraschung, wer eben dieses ja sehr essentielle Metall bekommt. Es ist dann eben Russland. Und auch bei anderen Metallen ist es so, dass China das ganz gezielt aufteilt, wer denn da nun begünstigt wird. Also beim Gallium ist es ähnlich. Auch das ist ein Rohstoff, der auch für militärische Anwendung gebraucht wird. Da sind auch die Ausfuhren jetzt deutlich zurückgegangen. Im September ist ein Anteil nach Deutschland gegangen. Im August wiederum wurden die Ausfuhren nur zwischen Kanada und Japan aufgeteilt. Ja, also es wird so ganz gezielt geschaut, wer bekommt was, wer ist dadurch dann wiederum besser erpressbar. Ja, das ist eine Bewaffnung mit Rohstoffen, die China da vornimmt.
Und auf der anderen Seite vielleicht dann nochmal ein Blick auf Europa. Was hat Europa die letzten Jahre versucht, verschiedene Lieferkettengesetze zu formulieren, die aber nicht helfen, tatsächlich der deutschen oder europäischen Industrie zu mehr Rohstoffen zu verhelfen, sondern sie würde zu mehr Bürokratie führen für die Unternehmen, die dann am Ende abhängig sind sowieso dann von den immer wieder gleichen Schmelzen, von denen viele Stoffe herkommen. Also insofern hat Europa da in den letzten Jahren völlig auf die falschen Dinge Wert gelegt, Bürokratie erhöht, Kosten erhöht für die hiesige Industrie, während China stark geschaut hat, nochmal aus einer Kombination von Handels- und Industriepolitik, wie können sie lokale Produktion fördern, lokale Rohstoffgewinnung fördern oder eben auch in Partnerschaft mit anderen rohstoffreichen Ländern dafür Sorge zu tragen, wie auch dann China dann aus diesen Ländern Rohstoffe bezieht. Also insofern, das glaube ich, kann man alles nur als Weckruf immer wieder verstehen.
Ich finde das interessant, weil wir aus der Industrie, gerade von den Einkäufern, mit denen wir sprechen, sagen, sie haben erst aufgrund des Lieferkettengesetzes überhaupt Kenntnisse über Risiken in ihren Lieferketten, sowohl menschenrechtliche als ökologische, als auch wirtschaftliche. Denn das ist bei vielen Unternehmen das erste Mal, dass sie weitergehen als ihre Zulieferer, das heißt weitergehen als Zulieferer aus der EU und auch an einigen Stellen festgestellt haben, oh, wir haben doch sehr große Abhängigkeiten aus China oder aus anderen Regionen der Welt und versuchen da jetzt aktiver entgegen zu handeln. Mhm. Und wir sehen schon, dass das Lieferkettengesetz an solchen Stellen durchaus einen Gewinn bringt, ist für die Unternehmen, die darauf gut vorbereitet sind.
Okay, dann lassen Sie uns über Wege, mögliche Wege heraus aus der Abhängigkeit sprechen. Alle reden ja gerade darüber, aber was ist da eigentlich realistisch? Und die Frage sowieso ist, ist es dafür nicht viel zu spät? Wir reden ja über hochkomplizierte Technologien, unter anderem Herr Reckert. Was meinen Sie?
Naja, wir denken, dass es einen ganz anderen Politikansatz bräuchte. Es bräuchte zum Beispiel eine Mobilitätswende, weil 20-30% der seltenen Erden gehen vor allen Dingen in den Automobilsektor. Wir hatten vorhin schon das Thema Airbags, elektrische Fensterheber, wir haben ein Entertainment im Auto, das mittlerweile teilweise besser ist als bei vielen zu Hause.
Aber auch in die Elektroautomobilität, oder?
Auch in die Elektroautomobilität. Wir sind nicht gegen die Elektroautomobilität, es braucht die Elektroautomobilität. Aber wir müssen auch überlegen, können wir mit kleineren, leichteren, vielleicht auch in der Nutzung geteilten, Mobilität als Dienstleistung als Stichwort, können wir damit die Bedarfe reduzieren. Ich glaube, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, und da hat der Critical Raw Materials Act durchaus interessante Passagen, ist Wissen, wo sind eigentlich die Magneten verbaut, die Dauermagneten, die permanenten Magneten und wie können sie wieder gewonnen werden, die Magneten zurückgewonnen werden und wie können sie dann an einem Kreislauf gehalten werden. Und das sind erstmal Sachen, wo wir jetzt anfangen müssen, das aufzubauen.
Okay, dann lassen wir uns das ein bisschen ordnen. Kann man sich zum Beispiel die seltenen Erden anderswo holen oder selbst verarbeiten oder sie, solange es noch geht, bunkern, was viele jetzt gerade versuchen, lassen sich recyceln oder kann man sogar ganz auf sie verzichten, wie Sie es eben angedeutet haben, Herr Reckert. Frau Alvarez, was davon ist die beste langfristige Strategie?
Ja, man sollte am besten alles auf einmal machen und alles möglichst schnell angesichts dieser Lage. Und vielleicht sollten wir in dem Fall von Japan lernen. Das ist ganz interessant, denn Japan ist auch schon Opfer von Chinas Rohstoffkrieg geworden. 2010 gab es dann einen diplomatischen Zwischenfall. Da hat China zeitweise auch die Ausfuhr kritischer Rohstoffe dann blockiert. Und dann hat sich die Regierung überlegt, dass eben so eine Lage nicht nochmal passieren sollte und ist dann sehr gezielt und strategisch in die strategische Bevorratung gegangen, hat zwischen 2004 und 2020 über 600 Millionen Dollar, das sind umgerechnet ungefähr 511 Millionen Euro, in mehr als 100 Rohstoffprojekte weltweit investiert. Also hat seine Lieferketten dahingehend diversifiziert und hat auch angefangen, selbst eine kritische Reserve aufzubauen, so dass die Wirtschaft auch im Falle von Lieferketten, von Rohstoffexportstopps weiter produzieren kann. Und Japan hat es tatsächlich geschafft, seine Abhängigkeit bei seltenen Erden von China innerhalb von nur 10 Jahren von 90 auf 58% zu reduzieren. Also das ist eine große Leistung, die Deutschland ein Vorbild sein sollte. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bei dem Rohstofffonds wirklich jetzt vorankommen und nicht weiter uns in bürokratischen Prozessen da verlieren. Und eben auch auf EU-Ebene, dass wir schauen, wer sind neue Partner, mit wem können wir zusammenarbeiten. Ursula von der Leyen hat das jetzt gerade selbst gesagt. Das sind Länder wie Australien, wie Kanada, Chile, Grönland, Kasachstan, Usbekistan und die Ukraine. Da sind Rohstoffpartnerschaften durchaus eine Option und die sollten wir schnellstmöglich abschließen.
Stimmen Sie zu, Herr Weber? Geht das? Ist das praktikabel? Jetzt Reserven zu bilden, ist andererseits vielleicht ein bisschen spät, oder?
Also, das ist spät, aber nicht zu spät, würde ich denken und hoffen. Und insofern gebe ich da Frau Alvarez völlig recht. Das glaube ich, was das genau zu tun ist. Auch da gilt es vielleicht so ein bisschen die Naivität deutscher, europäischer Politik der letzten Jahre, Jahrzehnte zu überwinden. Wenn ich eben das klassische Entwicklungsministerium mir anschaue, was haben die in den letzten Jahren gefördert? Was machen die chinesischen Entwicklungshilfeministerien, die dortigen Leute, oder was machen die USA? Die verbinden so etwas natürlich immer gleich dann mit klaren Deals, wenn es darum geht, eben Rohstoffe dann auch in weiteren Ländern dieser Erde zu sichern. Also insofern, diesen Ruf, Entwicklungshilfe zu kombinieren mit der Sicherung von Rohstoffen im Sinne von beiden Partnern jeweils. Also da muss Europa deutlich mehr machen. Das wird in der Tat immer politisch flankiert werden müssen. Das sind Länder, mit denen da verhandelt wird. Das kann die Industrie nicht alleine machen. Das wird in Verbindung mit europäischer und nationaler Politik passieren müssen.
Könnten Sie, Herr Weber, eigentlich auch ganz ohne seltene Erden auskommen?
Also es gibt viele Forschungsprojekte, wo man, und das darauf hat, glaube ich, der Rekord ja auch schon richtigerweise hingewiesen, wo man den Bedarf an bestimmten seltenen Rohstoffen, sei es Lithium oder eben auch die seltenen Erden, wo man die reduzieren kann. Ganz ohne bestimmte Materialien wird man selten auskommen. Ein Elektromotor oder ein Generator funktioniert eben über solche Permanentmagnete und da braucht es bestimmte Eigenschaften. Also insofern, da wird weiter dran geforscht und das ist auch gut. Aber einen kompletten Verzicht auf viele Rohstoffe wird es sicherlich nicht geben. Beispiel, wenn ich an die Elektrifizierung denke, Kabel, ne, Kupfer. Kupfer ist jetzt Gott sei Dank nicht so selten wie andere Stoffe, aber auch dort sind wir zurzeit ein Importeur. Aber ich werde ohne Kupfer grundsätzlich nie auskommen. Kupfer ist ein toller Leiter und die Grundvoraussetzung für alles, wenn es um die Elektrifizierung geht.
Ich finde den Punkt, den Herr Weber da gemacht hat, den möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass Deutschland in der Entwicklungszusammenarbeit ja auch durchaus strategischer vorgehen kann. Das ist auch eine Empfehlung, die das Kieler Institut für Weltwirtschaft jetzt gerade gemacht hat, die im Entwicklungshilfeministerium noch nicht wirklich so angekommen ist, glaube ich, aber die angesichts des Vorgehens von China doch auch durchaus nochmal bedacht werden sollte. Denn es ist ja so, dass China nicht nur selbst im eigenen Land kritische Rohstoffe fördert, sondern auch ja in der Welt einkauft. Insofern ist es auch, wenn wir darüber sprechen, neue Partnerschaften abschließen zu wollen, immer so ein Hase-und-Igel-Spiel. Denn oft ist China schon längst da, wo wir ja eigentlich erst noch mal hinkommen wollen. In den vergangenen Jahren, 10 Jahren, hat China 95 Rohstoffprojekte, Minenprojekte abgeschlossen. Die USA 59, wie viele die Europäische Union? Nur 45. Ja, also das zeigt, wie langsam und wir da unterwegs sind und wie groß der Aufholbedarf ist.
Aber ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir nicht genug im Ausland tun. Wenn man sich anguckt, das Wirtschaftsministerium ist unterwegs und unterstützt die Außenhandelskammern. Das Finanzministerium hat Instrumente in der Außenwirtschaftsförderung wie ungebundene Finanzkreditgarantien. Wir haben das AA, was ebenfalls Außenwirtschaftsförderung macht. Ich sehe im Grunde keinen Mehrwert für das BMZ, jetzt auch noch Außenwirtschaftspolitik zu machen, sondern maximal endet das in einem großen Kompetenzgerangel. Gleichzeitig sprechen wir aber jetzt im Grunde erstmals über die Länder, die von diesem Rohstoffkonflikt zwischen China, USA und Europa halt die Leidtragenden sind. Das ist ja sehr häufig die Bevölkerung in diesen Ländern. Über Standards, über Umweltschutz haben wir bisher eigentlich noch gar nicht gesprochen. Ich habe in einem Bericht von Earthworks, von Earthrights aus den USA, gibt es ein Zitat aus Myanmar, aus dem Kachin-Staat, wo ein Dorfbewohner sagt, jetzt ist alles zerstört. Die Bäume, der Bambus, das Wasser und die Tierwelt sind verschwunden, was zu einer totalen Verwüstung geführt hat. Das Land ist jetzt unfruchtbar, ohne Bäume, Bambus, Blumen und Wildtiere. Und ich glaube, das fehlt eigentlich in der bisherigen Diskussion.
Da hätte ich Sie in der Tat gerade drauf angesprochen, Herr Rekord. Seltene Erden abzubauen, das zu verarbeiten, ist menschlich wie ökologisch. Ziemlich dreckiges Geschäft, das wissen viele nur nicht, weil der Dreck hinter den Verheißungen von sauberem Strom unerwähnt bleibt. Wird das in Zukunft ein größeres Thema? Ich hätte ja eben gefragt, könnte man auch ohne seltene Erden auskommen? Herr Weber sagt, da wird viel geforscht. Wie ist denn da? Wie weit ist denn da die Forschung?
Ich kann da gar nicht so viel zu der Forschung sagen. Ich meine, was wir uns gerade angucken, ist, wo sollen in Zukunft die seltenen Erden herkommen? Wir wissen, die Debatten um Grönland mit Annektierungsfantasien des amerikanischen Präsidenten, wobei da die große Herausforderung ist, dass die lokale Bevölkerung dagegen ist, weil das vergesellschaftet ist, die seltenen Erden, mit radioaktivem Material. Das heißt, die große Gefahr, dass das Land, wo seltene Erden abgebaut wird, danach radioaktiv verseucht wird. Das ist das, was wir auch in Myanmar sehen und was wir auch in Malaysia bei der Wiederaufbereitung von seltenen Erden aus Australien sehen. Wir sehen, in Europa gibt es eine große Eisenerzmine, wo auch seltene Erden als Beiprodukt gefördert werden sollen. Auch da beschweren sich die indigenen Gemeinschaften der Sami, dass sie nicht eingeladen werden, mitzusprechen, wie dieser Bergbau stattfinden soll und dass jetzt, so wie er geplant ist, droht, die indigenen Gemeinschaften und vor allen Dingen die Rentiere zu vertreiben und sie im Grunde in ihrer Existenz bedroht sind. Und diese Diskussion finde ich.
Ja, aber genau das ist ja ein Pfund, mit dem Europa, mit dem Deutschland dann wuchern kann. Nämlich, dass man dann nicht wie China ein zerstörtes Land hinterlässt, sondern dass man partnerschaftlich diese Wertschöpfung versucht zu heben. Das ist ja auch ein Ansatz, den ja die vergangene Bundesregierung gehabt hat und den auch sicherlich diese Bundesregierung haben wird, dass man sagt, arbeitet mit uns zusammen bei dem Rohstoffabbau und wir helfen euch dabei, wir unterstützen euch dabei, dass die Wertschöpfung bei euch im Land bleibt, dass Arbeitsplätze geschaffen werden und dass dieser Abbau eben nachhaltig geschieht. Und das ist sicherlich ja ein Pfund, mit dem Europa weiter wuchern sollte.
Sehe ich auch so. Aber dann muss ich eben trotzdem vor Ort sein. Ich muss hinfahren. Und Herr Rekord, Sie haben natürlich völlig recht. Es geht nicht darum, jetzt zwischen BMZ, Auswärtigem Amt und Wirtschaftsministerium da ein neues Kompetenzgerangel auszulösen, sondern dass die drei tatsächlich gemeinsam agieren müssen. Aber sie müssen eben agieren. Sie müssen schneller sein als China, um dort eben auch alternativ attraktive Angebote zu tun. Und das ist einfach zu oft ausgeblieben. Ja, und das, glaube ich, ist, wo wir dann oftmals zu naiv unterwegs waren, gesagt haben, wir bieten erstmal schöne Geschichten an, während die Chinesen sehr konkret gesagt haben, wir sichern uns diese und jene Rohstoffmengen. Aber Chancen bestehen da.
Und mit Blick auf die Zukunft, Frau Alvarez, egal eigentlich in welche Richtung man langfristig denkt, ne, es braucht Zeit, es braucht sehr viel Geld, zum Beispiel allein, um in Deutschland das Know-how und eine Infrastruktur für die Verarbeitung von kritischen Rohstoffen aufzubauen. Aber mal angenommen, das gelingt sogar. Wie anfällig wäre das? China könnte kurzzeitig seine Rohstoffe zu Dumpingpreisen anbieten und damit solche Unternehmen oder Strukturen ganz schnell wieder in die Pleite treiben. Sitzt auch da Peking am längeren Hebel?
Ja, absolut. Sie haben es schon jetzt sehr schön beschrieben, denn wir sollten und müssen jetzt anfangen, ja, eben strategische Reserven aufzubauen, in Rohstoffprojekte zu gehen. Das kostet Milliarden. Aber wenn wir dann jetzt das aufgebaut haben und uns das ja geleistet haben, dann könnte China auf einmal wieder die Tore öffnen und die Preise auf den Weltmärkten ja wieder ganz dramatisch senken.
Hase und Igel, Katz und Maus, genau, oder wie haben Sie eben gesagt?
Mhm. Genau, das ist wirklich ein ja, Hase- und Igel-Spiel, beziehungsweise China sitzt womöglich am Ende immer am längeren Hebel.
Beziehungsweise, ich glaube, da wäre tatsächlich Frau Alvarez die Lessons learned von 2010. Da ist ja genau das Gleiche passiert und Frau Alvarez, Sie berichteten ja vorhin, was Japan gemacht hat. Und wir haben, kurz darüber gesprochen, was dann Europa versucht hatte. Insofern, da müsste man tatsächlich dann eben durchtunneln, auch durch eine solche Zeit, und die eigene Rohstoffstrategie konsequent weiterverfolgen, auch wenn es dann eine Zeit lang etwas teurer ist. Ich glaube, das ist in der Tat die Lessons learned von 2010.
Aber für dieses Engagement fehlt es eigentlich an europäischen Unternehmen. Es gibt im Grunde kein europäisches Unternehmen, was seltene Erden abbauen kann. Und ich glaube, da werden wir auch auf langer Sicht weiterhin von China abhängig bleiben, vielleicht auch von anderen Ländern. Und ich glaube, dass man wahrscheinlich auch Druck ausüben muss, dass diese furchtbaren Bedingungen des Abbaus in Myanmar und in anderen Regionen halt unterbunden werden. Und da hilft es, ein starkes Lieferkettengesetz zu haben. Da gibt es Sorgfaltspflichten für Unternehmen, die man zum Teil wahrscheinlich auch mit China gewisse Fragen lösen muss. Auch China hat mittlerweile gewisse OECD-Sorgfaltspflichtstandards übersetzt und als freiwillige Anleitung bisher weitergegeben. Und ich glaube, dass da zum Teil auch Diplomatie zusammenführen muss, um von chinesischen Unternehmen mit besseren Abbaubedingungen in Zukunft aus seltenen Erden importieren zu können.
Und ganz ehrlich mal, weil wir uns langsam aber sicher dem Ende der Sendung nähern, die Frage ist ja, Herr Weber, wie attraktiv ist es für die Politik und die Industrie, ernsthaft und vor allem eben langfristig über Alternativen nachzudenken, wenn man nochmal, wie jetzt vielleicht auch mit einem blauen Auge davonkommen könnte, Stichwort Donnerstag und die Folgen, wir hatten das 2010 schon, kann sich das 2025 nicht wiederholen?
Die Gefahr ist da, aber ich würde darauf setzen, dass die Erkenntnis dann doch inzwischen weiter gereift ist, dass sowohl die Politik als auch die Wirtschaft erkennen, dass Resilienz einen Wert hat, der natürlich auch einen Preis kostet.
Schlussfrage in die Runde. Mir ist ein Satz hängen geblieben, den die Chefökonomin einer in Asien tätigen Investmentbank der FAZ gesagt hat. Zitat: Eine Weltwirtschaft, die von Trump dominiert wird, ist furchtbar. Wird sie von den Chinesen dominiert, wird es für Europa noch furchtbarer. Als Europäerin fühle ich mich schrecklich. Zitat Ende. Wie ist Ihre Prognose? Wie wird sich das Kräfteverhältnis im Welthandel langfristig verändern? Womit rechnen Sie, Frau Alvarez?
Ja, das ist natürlich sehr schön beschrieben, weil wir wirklich zwischen diesen Fronten sind. Wir sind ausgeliefert, sowohl den USA als auch China. Und umso wichtiger ist es eben, dass die Bundesregierung die richtigen Prioritäten setzt, dass die knappen Milliarden, die wir hier haben, ganz strategisch klug eingesetzt werden. Das heißt dann im Zweifel eben beispielsweise mehr für Rohstoffprojekte auszugeben als etwa für die Mutterrente oder dafür, dass wir günstiger Schnitzel essen können über die Gastrosteuer. Ja? Denn davon wird der Standort Deutschland sicher nicht resilienter.
Ja, für mich klingt das wie sehr schlechte Zeiten für die Menschen, die dort leben, wo die Rohstoffe gewonnen werden, weil dieser Dreikampf zwischen China, zum Teil mit Russland, zum Teil ohne, Europa und den USA geht vor allen Dingen auf deren Kosten. Und ich glaube, da tut die EU gut, wenn sie nicht mit autoritären Staaten wetteifert um die schnellsten Zugang, sondern auch überlegt, wie können wir Wertschöpfung in den Staaten schaffen und wie können wir auch Standards erhöhen im Bergbau, sodass die Menschen von Ort auch von dem Rohstoffreichtum profitieren können.
Herr Weber, Sie haben das Schlusswort. Was ist die Alternative zum sich schrecklich fühlen?
Tatsächlich konsequent die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Industrie erhöhen. Nicht so sehr darauf bauen, dass China und die USA auf einmal nett werden zu Europa, sondern wir müssen unser Schicksal in die eigene Hand nehmen. Wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern. Wir müssen die Bürokratie abbauen. Wir müssen Steuern senken. Wir müssen den Arbeitsmarkt deregulieren, denn am Ende stehen wir im Wettbewerb mit den anderen Partnern, die wir ein paar Mal gesprochen haben. Und wir werden auf Augenhöhe mit denen nur verhandeln können, wenn wir etwas anzubieten haben. Wir haben etwas anzubieten, wenn wir eine starke Industrie haben, neue Technologien haben und alle auch Technologieentwicklung kostet wieder Geld. Also deswegen voller Fokus auf eine starke europäische Industrie und Wirtschaft, dann mache ich mir mittel- bis langfristig keine Sorgen. Aber das tatsächlich erfordert ein grundlegendes Umdenken der europäischen und deutschen Politik.
Kampf um Chips und seltene Erden. Entscheidet China über unsere Zukunft? Das war das Thema heute im Forum hier bei SWR Kultur. Und es haben diskutiert Sonja Alvarez, Chefkorrespondentin der Wirtschaftswoche in New York. Michael Reckhorst, er ist Rohstoffexperte bei der NGO Powershift in Berlin. Und Wolfgang Weber, CEO beim Verband der Elektro- und Digitalindustrie, kurz ZVEI, in Frankfurt am Main und in Berlin. Herzlichen Dank für Ihre Argumente und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch.